Im Studio begrüße ich jetzt Winfried Winirust von IC3W, Autor der aktuellen Ausgabe, die uns seit gestern in den Briefkästen überrascht. In roter Aufgabe mitten in der Sommerpause in der halben Republik kommt die September-Oktober-Ausgabe raus. Unter dem Titel Hello City, wem gehört die Stadt als Schwerpunkt? Erstmal hallo Winni.
Ja, hallo.
Gut, das klappt auch. Also die Mikrofone klappen auch. Wem gehört die Stadt, ist der Schwerpunkt? Jetzt könnte ich einerseits ketzerisch sagen, ja, ist jetzt also dieses das Recht auf Stadtbewegung auch in der EZ3W angekommen?
Ja, schon seit 1998, wahrscheinlich schon viel länger. Da hatten wir den letzten Themenschwerpunkt zur Frage der Stadt. Entlang von Saskia Sassen und Mike Davis haben wir uns da mit der Global City Frage beschäftigt und mit dem Planet of Slums oder den Slums und der Frage, wie die Stadt von oben gemacht wird und wie sie von unten erlitten oder eben auch gemacht und gestaltet und angeeignet wird.
Ja. Dein einleitender Artikel da drin ist ja eigentlich unter dem Titel Der große Marsch, betrifft ja so etwas wie von wegen, dass sagen wir mal so, es geht von einem Faktum aus, dass nämlich die Weltbevölkerung mittlerweile, ich glaube in den letzten 3-4 Jahren ist es glaube ich gewesen, mehrheitlich eine städtische Bevölkerung ist, also in städtischen Agglomerationen lebt mittlerweile.
Ja, das war ein Anlass, dieses Heft auch zu machen. Es ist schon für uns eine neue Epoche, dass die Welt städtisch wird, manifestiert sich jetzt einfach dadurch, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten lebt. Bei uns ist das Credo speziell zu dieser Tatsache optimistisch und positiv. Die Stadt bietet die Möglichkeiten, dass die Weltbevölkerung endlich ökologisch und sozial in besseren Verhältnissen ankommt, aber mehr als diese Möglichkeit natürlich bietet die Verstädterung nicht.
Das wäre die nächste ketzerische Frage, die ich gewesen habe, als ich die Überschrift gelesen habe. Ich meine, ich habe noch nicht viel gelesen, es ist auch bei mir gestern erst reingekommen und es war sehr schwül. Wem gehört die Stadt? Da würde ich sagen, ist doch ganz klar, der zahlungsfähigen Nachfrage beziehungsweise den Grundeigentümern und ihren Möglichkeiten, Differentialrente eben von der zahlungsfähigen Nachfrage zu kassieren. Oder ist es nicht so einfach?
Ja, beim Besitz Titel ist es also selbst hier schon komplizierter. Es ist gerade im globalen Süden so, dass Wohneigentum kein mittelständisches Phänomen ist, sondern gerade in den Unterschichten vielen Menschen ihre Wohnungen gehören. Die kaufen sie, weil die Mieten unerschwinglich sind und weil der Wohnungsbesitz ungefähr die einzige soziale Absicherung ist, die überhaupt erreichbar ist. Deswegen ist das mit dem Besitztitel schon so, dass die Städte im Grunde auch Leuten von unten gehören und nicht nur ein paar Kapitalisten. Auf einer sozialen Ebene ist es sowieso so, dass eine Stadt und was die Stadt ausmacht, die Bewohnerinnen und Bewohner sind. Städte sind transnationale, riesige, dynamische Agglomerationen, mit einem Kern, die in dem ein soziales, gesellschaftlich vermitteltes Leben sich entwickelt von den Menschen, die da leben. Also ist schon die Frage, wem gehört die Stadt? Eine Frage, die über ein paar Kapitalisten mit ihrer Zigarre im Mundwinkel weit hinausgeht.
Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Grundeigentümer und die Differentialrente, die bestimmt, wer wo wohnen kann.
Das ist ist natürlich ein ganz wichtiges Thema.
Ja, also deshalb. Aber du hast ja natürlich schon ein Phänomen angesprochen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, setzt natürlich auch die Trennung von Leuten von ihrem Land oder dem Ausschluss von anderen Ressourcen voraus. Also wenn jetzt ist die Verstädterung nicht auch umgekehrt eine Folge von der Trennung von Produzenten von ihren Produktionsmitteln.
Ja, von der guten Scholle zum Beispiel.
Es ist umkodiert gerade hier.
Es ist eine riesige Landflucht, die zurzeit stattfindet. Es ist so, dass auch die ländlichen Gegenden keine Perspektive mehr bieten, dass die zu Hungerregionen werden würden, zwangsläufig, wenn über die Hälfte der oder wenn die Hälfte der Weltbevölkerung auf dem Land bleiben würde, die Entwicklungsmöglichkeiten und die Möglichkeiten einer sinnvollen Besiedlung und einer sinnvollen Flächennutzung bieten die Städte. Es findet zumindest real eine gigantische Landflucht statt. Ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung wird in Bewegung geraten oder ist in Bewegung geraten in diesem Jahrhundert. Am Ende dieses Jahrhunderts werden 3/4 der Menschen mindestens in den Städten leben. Und das ist eine immense Bewegung, die stattfindet, egal wie man sie wertet, und die auf jeden Fall betrachtet werden muss auf die Möglichkeiten und auf die Gefahren hin, die das bietet und wie sich da welche Kämpfe ausprägen werden und welche Lebensmöglichkeiten.
Gut, du hast gesagt, ihr habt 98 da schon mal gemacht. Gehen wir mal auf die Facetten jetzt eurer Artikel in dem Schwerpunkt in dieser Ausgabe ein. Vielleicht stellst du mal so ein bisschen näher dar.
Einen größeren Akzent haben wir diesmal gelegt, eben auf die Frage der Migration. Mhm. Wir sagen, dass die neuen Städte, dass viele Menschen in Megacities mit 10 Millionen und mehr Menschen leben werden, und zwar im globalen Süden. Berlin oder europäische Städte sind im Vergleich verschlafene Dörfer. Im
ganze Schweigen von Freiburg.
Vergleicht mit
Hühnerhof.
Mit Istanbul oder asiatischen Städten, in denen in Asien sind die meisten Megacities der Welt. Da ist eine dynamische Entwicklung da. Und da haben wir als erstes hingeschaut auf diese Frage der Ankunft in diesen Städten. Mhm. Eine These ist, dass eben die neuen Städte und die globale Verstädterung eine von den Rändern her sein wird. Also vom Land in die Stadt, und in der Stadt selbst sind die Ankunftsstädte, die Viertel, in denen die Menschen ankommen, sehr wichtige Terrains in der Frage, wie es weitergeht. Und das sind die Peripherien der Städte. Mhm. Dort entscheidet sich, wie es weitergeht, und da beziehen wir uns auf neue Ansätze. Die Autoren sind zum Beispiel im internationalen Kontext Zibeki oder Doug Saunders, die das Thema nochmal neu anpacken und neu anschauen. Mhm.
Dann weiter. Was gibt es weiter im Schwerpunkt?
Also der Rahmen ist die Migration. Der zweite Ankunft. Rahmen ist die Frage des Recht auf Stadt. Das ist ein Slogan, der eigentlich universal in verschiedenen Ausprägungen gilt. Es gibt Right to the City-Kämpfe weltweit, die aber sehr verschieden ausgeprägt sind. Auch in Deutschland gibt es seit einigen Jahren ein Recht auf Stadt-Netzwerk, und das war jetzt auch eine, fand ich, von den lebendigsten und spannendsten Ansätzen in der Linken überhaupt, den städtischen Raum anzugucken und zu sehen, wie geht es in der Wohnungsfrage weiter, wie geht es mit den Kämpfen um den öffentlichen Raum weiter, und da ist einige Dynamik drin. Es ist eben aber auch interessant, da global drauf zu schauen und das nochmal neu einzuordnen. Zum Beispiel ist hier Anti-Gentrifizierung ein wichtiger Ansatz in Berlin und in deutschen Städten. Da wird gesagt, Städte werden aufgeschickt, deswegen steigen die Mieten, deswegen können sich viele das Leben in der Innenstadt nicht mehr leisten. Wenn man jetzt global Slum-Gebiete anschaut, in denen Strom, Wasserversorgung, Mobilität, Busse und sowas nicht existieren, redet man natürlich komplett anders darüber. Mhm. Also da ist eine Aufschickung, um das mal ein bisschen unseriös zu sagen, also eine Aufwertung der Städte ist da dringend notwendig und wird von den Leuten unten massiv gefordert, auch wenn es dort natürlich dann wieder in aufgewerteten Slums die Bevölkerung sich in Gewinner und Verlierer aufteilt und auch Leute wieder verdrängt werden.
Sehe ich das richtig, dass die drei Artikel, die Lichter von Kurokocho und Alexandra, also Südafrika, und auch dieser Artikel, der sich mit nordlibanesischen Flüchtlingscamps beschäftigt, das zum Thema haben, diese drei? Das so, was du jetzt gerade gesagt hast, oder?
Ja, die Artikel, die gehen halt vor Ort. Da werden dann nicht einfach die Thesen ausgeführt, sondern da passiert halt, was dort passiert. Also das ist eigentlich ganz interessant in dem Artikel Die Lichter von Korogocho. Da schreibt Martina Backes über eine riesige Slum in Nairobi, die wahrscheinlich die meisten vom Hören kennen, Kibera. Und dort schreibt sie natürlich schon, dass auf dem Weg dorthin wartet man knöcheltief durch das Wasser auf abschüssigen Wegen. Und die grundlegenden Leistungen sind nicht gewährleistet. Wasser wird mit Kanistern geholt. Es kostet das Mehrfache, 30 bis 40 Schilling von den Wasserpreisen in den Vierteln der Reichen. Also das ist auch diese Verrücktheit, dass das Leben in Kibera teurer ist als das Leben in einem Mittelschichtenviertel. Und eben diese Details, die werden da abgehandelt, aber auch Gegenpunkte, also dass unten moderne Leute eine elektronische Straßenkarte selbst organisieren. Auf dem städtischen Stadtplan ist Kibera praktisch ein weißer Fleck. Und Leute von unten stellen ins Netz so eine OpenStreetMap, auf der öffentliche Toiletten und Apotheken und HIV-Testlabors und sowas halt vermerkt sind. Ne? Das ist also dann nicht nur ein Elend, in das man reingeschmissen ist, sondern dort sind verschiedene Initiativen da. Und das differenziert sich in diesem Artikel dann schon ziemlich aus.
Gut. Also das ist im Prinzip ein Artikel, wo wir darauf hinkommen. Mir ist aufgefallen, zwei Artikel beschäftigen sich speziell mit einem feministischen Ansatz noch dazu. Oder also einem Gesichtspunkt, wem gehört die Stadt oder für wen ist sie gestaltet oder von wem wird sie gestaltet?
Genau, sie wird äußerst verschieden gestaltet. Eine Frage ist die Architektur. Das wird in dem Artikel von Katrin Dietrich behandelt, dass Architektur im Grunde auch ein Geschlecht hat, dass das schon seit den 60er Jahren spätestens auch politisch umstritten ist, dass in Wohnvierteln, im öffentlichen Raum, aber bis in die Wohnungen rein die Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen beschränkt oder gefördert werden, je nachdem, welche Architektur stattfindet. Und das ist auch ein Thema in diesem Themenschwerpunkt.
Ihr habt, was ich jetzt auch nochmal gerade sehen würde, gibt es oder lässt sich da schon was absehen? Weil wir wissen ja von Olympia und Barcelona, jetzt kommt Brasilien, Umgestaltung Brasiliens, also im Zuge WM und dann Olympia. Lässt sich da schon Parallelen oder auch gravierende Differenzen absehen? Was sagt der Artikel?
Brasilien, gut, da sind die Fußball-Weltmeisterschaft und die Olympiade, die Fußball-WM als erstes, die FIFA errichtet, das weiß man inzwischen schon über Städte, in denen die Fußball-WM stattfindet, ihr eigenes Regime. In Brasilien ist es nicht ganz so einfach, ne? Da wird natürlich dieses FIFA-Regime stattfinden. Es ist aber auch die sozialistische Regierung seit etlichen Jahren dabei, in Favelas Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die jetzt durchaus ambivalent sind, die man jetzt nicht einfach nur als eine Vertreibung und Gentrifizierung auch abhandeln kann, sondern in denen es auch darum geht, die Favelas für die Menschen, die da leben, selbst wieder zugänglicher und lebenswerter zu machen. Da muss man ein bisschen genauer hingucken. Aber in diesen Städten, in denen gerade diese Mega-Events stattfinden, das sind global gesehen natürlich nicht sehr viele, aber Sao Paulo oder die brasilianischen Großstädte, da findet das gerade statt. Da lassen sich auch Schikanierungen und Vertreibungen von Straßenhändlern beobachten und die Aufschickung von Vierteln um die Stadien herum.
Das ist nebenher bemerkt, ihr habt einen eigenen Artikel zu Straßenhandel und die Kriminalisierung von Straßenhandel als ein Instrumentarium und ob man nicht das genau in eine Forderung von Recht auf Stadt aufnehmen müsste.
Ja,
das
hier wird geschrieben, wie der globale Süden auch in den europäischen Städten ankommt, am Beispiel der Straßenhändler, die man in, ich weiß jetzt gerade in Mailand, da sieht man sie, in Freiburg eher nicht, ja, ne, ja. Die eben ihre informelle Ökonomie aufziehen. Wir sagen dazu, informelle Ökonomie lehnen wir eigentlich ab. Da werden Leute in unsinnige Verhältnisse reingezwungen, mhm, aber es ist für die entsprechenden Leute die einzige Möglichkeit, ein Stück weiter zu kommen. Deswegen wird in diesem Artikel von Noaha eine Lanze gebrochen dafür, den Straßenhandel nicht weiter zu restriktieren.
Oder kriminalisieren.
Wie in Berlin-Mitte, wo typischerweise zum Verkauf nur Brezeln und Bratwürste zugelassen sind.
Und nicht Currywurst.
Das natürlich in Schikanen gegen schwarze Leute ausartet.
Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit, 2-3 Minuten haben wir noch zu sagen, ein bisschen, was steht sonst noch in dem ganzen Heft drin? Und vielleicht ein bisschen Blick in Umfeld. Ich habe gesehen, Libyen, Syrien tauchen auf. Da vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Sätze?
Ja, Libyen hatten wir im letzten Heft einen optimistischen Artikel über den Aufbruch in Libyen, dass da nicht alles ganz so schlimm ist. Sören Schölwin in dieser Ausgabe relativiert das wieder stark und sagt, dass die alten Netzwerke, islamistische Kräfte, Milizen einen großen Einfluss in Libyen haben, dass es eben keine funktionierende Ökonomie gibt, sondern nur Ölreichtum, auf dem das Land fußt. Und dass sie
wieder bei der Grund- und Differentialrente.
Er sieht da nicht die allerbesten Perspektiven. Über Syrien, was ja gerade an dem Punkt ist, ja, in dem der Umbruch noch nicht stattgefunden hat, sondern in dem dieses blutige Gemetzel im Moment stattfindet, da haben wir einen Hintergrundartikel darüber, ob sich jetzt die verfeindeten Lager wirklich so feinsäuberlichen Alawiten und Sunniten in Baathisten und Islamisten auftrennen lassen oder ob das nicht alles komplizierter ist.
Sonst noch etwas, was du empfehlen würdest oder was dir noch am Herzen liegen würde in dieser Ausgabe, die unbedingt gelesen werden sollte? Spezieller Tipp jetzt, auch wenn du jetzt gerade aus Mailand aus dem Urlaub gekommen bist. Erinnerst du noch an etwas? Ich meine, so der Vorlauf so einer Zeitung ist ja sehr, sehr lang.
Ja, über die Demokratische Republik Kongo haben wir einen zweiseitigen Artikel, den ich sehr interessant finde, wie sich eben die in diesem recht schwachen, unstabilen Staat die Machtverhältnisse darstellen zwischen den verschiedenen Rebellengruppen aus Ruanda her, die dort das Leben unmöglich machen, und der Kabila-Regierung, die sich damit arrangiert. Das ist ganz interessant.
Also
die anderen Artikel natürlich auch.
Alle natürlich sowieso. September, Oktober 2012, das ist die 332. Ausgabe der Blätter des IZ3Ws. Und diejenigen, die am einfachsten daran kommen, kriegen das über das Abo. Kostet 38 Euro. Was seid ihr gerade? Weiß ich gar nicht. Immer noch 36 Euro, glaube ich, ne? Für die 6 Ausgaben im Jahr.
Ja, muss ich auch nachblättern.
Dann lassen wir es mal einfach. Mhm. Aber im besser sortierten Buchhandel ist es sowieso auch erhältlich. Und wir sind schon am Ende unserer Sendung. Wir verabschieden uns mit dem dritten Track von und dem neuen Album von Bernadette LaHengst, Liebe im öffentlichen Raum, nehmen wir mal als jetzt diesen Track zum Abschluss. Und ich bedanke mich bei Winnie für seinen Besuch, dass es direkt aus dem Urlaub sofort hierher geschafft hat. Ja, gute Leistung.
Danke. Ich danke auch.